Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs. Der Podcast des Hamburger Abendblatt-Magazins Himmel und Elbe.
Ich freue mich, dass ich als meinen ersten Gast vom Blind Date Kurt Wölke hier gegenüber sitzen habe, Geschäftsführer von Butnikowski. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und wie das jetzt bei unserem Blind Date so ist, hat der Gast die erste Frage und ich bin gespannt.
Also erstmal ist die Freude natürlich auch auf meiner Seite. Es macht Spaß, auch mal ab und zu mal Versuchskaninchen zu sein, ja, einer vollkommen
das stimmt, das sind Sie
Rolle.
Heute.
Und da habe ich heute hatte so viele Termine und jetzt habe ich überlegt, was kann ich am Anfang wirklich fragen? Und das ist etwas, was mich immer bewegt. Was war wo die Schlüsselerlebnis wirklich die Pastorenlaufbahn einzugehen.
Ja.
Also das, ich weiß so aus meiner Zeit, mich hatten wir so, wir hatten damals eine Religionslehrerin, die hat mal so toll von den Missionsreisen erzählt. Und das hat mich also immer ganz stark bewegt.
Also das war jetzt nicht Religionsunterricht, das muss ich schon sagen. Obwohl wir zwischenzeitlich einen ganz tollen jungen Lehrer hatten, der uns schon sehr früh mit sowas wie Quellenkritik und biblische Theologie in Verbindung gebracht hat. Nein, das, was mich besonders bewegt hat, in die Kirche zu gehen, war als Jugendliche, dass man in der Kirche den Raum hatte, wo man wirklich sein konnte, die man ist. Mhm. Also sonst in so einem Dorf, ich bin ja im Dorf aufgewachsen.
Ich bin auch auf dem Dorf, ja.
Also Wesselburen.
Ja, bei mir war es auch nachher stark, auch das Thema, also wir hatten ja auch so eine Jugendgruppe dann. Und
Sie waren auch in einer.
Und dann beeindruckend, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gehabt, damals auf dem Dorf gab es mal einmal so eine Art Zeltmission. Da war ich also, die hatten so tolle Vorträge damals.
Ja.
Also ja, gibt es das überhaupt noch?
Nein, es gibt zwar noch Zeltmissionen, aber das war jetzt, das ist glaube ich schon ein paar Tage her, wenn ich das so charmant sagen darf.
50 Jahre, glaube ich.
Also für mich war die große Möglichkeit, sich zu entfalten mit den Talenten, die man hatte. Und ich hatte ja wirklich einen großen Faible für Musik, das wusste ich vorher gar nicht so, außer dass meine Mutter eben gern mit uns gesungen hat, aber dass ich da auf einmal einen Gospelchor entwickeln konnte. Also wir waren der erste Gospelchor in Dithmarschen mit über 60 Leuten in der Band und das habe ich dann langsam gelernt, so einen Chor zu leiten.
Ja.
Also das hätte doch irgendwo anders, hätte das nie funktioniert. Und Kirche bedeutete für mich dann auch, sich auseinandersetzen können mit Themen, die die Welt bewegen. Mhm. 79 oder schon 76 begann, das war Brockdorf. Das war Atomkraft-Thematik, hat uns als junge Leute total beschäftigt. Mhm. Und die Kirche war die Institution, in der man darüber diskutieren konnte. Also es waren die Themen, die wirklich uns unter den Nägeln brannten, weil Brockdorf war wirklich 30 Kilometer entfernt.
Ja, das glaube ich.
Und unsere Eltern waren natürlich in einem noch ganz anderen Kontext mit dem Thema Atomkraft. Da ging es dann vor allem um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Aber was das für die Umwelt bedeutet, also eigentlich der Konflikt, den wir heute auch haben.
Ja, die Bewahrung der Schöpfung.
Die Bewahrung
heute,
der Schöpfung,
also,
das war
heute, allererstes
Thema. Wenn
wir heute darüber nachdenken, über Greta Thunberg.
Ja, genau.
Ja, man ist natürlich oft, wie soll der Weg in der Zukunft aussehen? Das ist so für mich auch die Frage, welche Position wird die Kirche annehmen? Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Wirtschaft, wir müssen die Arbeitsplätze erhalten.
Genau, dieses Spannungsfeld
auszuhalten. Und,
genau.
Und man wird doch auch als Normalbürger doch ziemlich irritiert von den unterschiedlichsten Nachrichten, die man immer wieder bekommt. Dann fragt man sich ja, ist Elektroautos das Richtige, wenn ich die Rohstoffsituation sehe? Oder gibt's nicht, ist es richtig, auf eine Technik zu setzen?
Also das Thema, was wir in der Kirche, glaube ich, schon voranbringen müssen, ist, dass man diese immer komplexeren Themen, dass man die verschiedenen Positionen zusammenhält.
Mhm.
Es geht gar nicht so sehr darum, das eine oder das andere jetzt immer positiv zu gewichten, sondern man braucht überhaupt erstmal einen Raum, um gerade weil es immer komplizierter und immer undurchschaubarer wird, dass man überhaupt mal die verschiedenen Perspektiven aufeinander bezieht. Mhm. Ich glaube, dafür ist Kirche ein wichtiger Raum. Also die war immer ein Bildungsraum, die evangelische Kirche sowieso. Und was ich eben schon so als Jugenderlebnis von mir erzählt habe, wenn man sich auseinandersetzt, kann man auch eigentlich erst Meinung bilden, die dann auch eine gewisse Gradlinigkeit und Festigkeit hat.
Findet aber wirklich diese Diskussion auch so ausreichend in der Kirche statt?
Ja,
oder in welchen
unbedingt.
Kreisen findet sie auch statt? Das ist ja auch, sind eben, wir kommen ja gerade von Ostern, waren jetzt zu Ostern die Kirchen gut besucht?
Ja, unheimlich.
War Ostern doch
wahnsinnig gut besucht. Ja. Also mir ist das vor allem aufgefallen, gar nicht mal so sehr an den Ostersonntag und Ostermontag, das sind besonders festliche Gottesdienste und Ostermontag kommt schon dann so die spezielle Klientel, die wollen gute Musik, die wollen nochmal eine sehr nachdenkliche Predigt hören. Aber Ostersonntag wird immer mehr zu auch einer Familienaktion. Da geht es um Taufe, da geht es darum, auch zu feiern und das Leben zu feiern. Das hat sich bei aller Unbekanntheit noch davon, was es wirklich mal bedeutet hat, hat sich das erhalten. Vor allem aber fand ich in diesem Jahr besonders Karfreitag. Mhm. Ich habe da ja in Lübeck den Pilgerweg, schon den ältesten Pilgerweg überhaupt. Und da war das Thema Notre Dame.
Ja, ich
ganz
also sehr, genau.
Weit vorn.
Auch dass so bestimmte Dinge doch nicht verbrannt worden sind, nicht? Das war für mich ein Schock. Ich bin
Bild mit dem Kreuz.
Ja, mit dem Kreuz, aber es war für mich auch ein Schock Notre Dame, weil ich aus beruflichen Gründen war ich immer fast jedes Jahr über 30 Jahre lang immer in Paris. Und für mich war immer, ich gehe zu Notre Dame, wie auch immer es passt, und stecke eine Kerze an. Das war also so. Ja. Und das hat mich so ganz stark bewegt. Also
Das haben ganz viele gesagt, dass es sie total überrascht hat, wie sehr ihnen dieser Brand von Notre Dame oder diese Verwüstung von dieser Kirche, wie nahe das den meisten gegangen ist. Ich konnte das total verstehen, aber man hatte sogar bis hin zu Nachrichtensprechern, die sich dann irgendwie nicht fassen konnten. Ich fand das schon auch sehr beeindruckend.
Ja. Aber auch wie die Menschen darauf reagiert haben vor Ort, die gesungen haben, nicht? Also das muss man so. Aber ich denke, wir sollten doch nochmal zu Ostern kommen.
Und ja, gerne.
Das Thema ist ja doch, was heute, glaube ich, auch schwierig ist, zu vermitteln, ist ja heute Auferstehung. Nicht?
Allerdings.
Und Gottes Sohn vielleicht ja auch schwierig. Also soweit ich weiß, ist das, glaube ich, ja erst im Konzil von 325 nach Christi bestimmt worden. Und ich glaube, das ist für viele Menschen nicht so einfach zu verstehen und nachzuvollziehen. Und manchmal denke ich, Ostern zeigt das nicht mehr das Leben. Auf der einen Seite Kreuzigung und Leid und dann das Glück der Auferstehung.
Also, dass das umstritten war, die Auferstehung, ist von ersten Tag an so gewesen. Also es sind ja ganze Bibliotheken über die Anfrage an die Auferstehung geschrieben worden. Und ich glaube, dass dieses Er ist wahrhaftig auferstanden, dieses Zeugnis der ersten Zeuginnen, ja nicht umsonst verbunden war mit einem tiefen Schreck. Also wenn man mal das Osterevangelium sich anhört,
weiß,
ist es ja eher mit Furcht verbunden.
Furcht,
Und das kann man ja auch allzu sehr verstehen, weil der Tod ja oft so etwas zu komplett Endgültiges auch in der Beziehung hat, dass man es kaum fassen kann.
Der Leichnam ist die Medaille, muss das ja, nicht?
Die Erleichterung auch zu haben, das merkt man dann den Jüngern ja an, nachdem sie erkannt haben, wer es ist, dass es wirklich zwar nicht mehr von dieser Welt ist und auch noch nicht in jener, aber dass es in dieser Zwischenphase die Gelegenheit gegeben hat, nochmal sich zu verabschieden. Also das, was Menschen ja auch brauchen, wenn sie einander, wenn man jemanden begleitet im Sterben, dass man einen Abschied braucht, eine Nähe braucht, dass es nochmal eine Verbindung gibt, die über den Tod hinausgeht. Und nicht umsonst heißt es ja auch in Bezug auf die Auferstehung, die Liebe ist stärker als der Tod. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen ein ganz wichtiger Trost ist, wenn sie jemanden verlieren. Denn natürlich erleiden wir ja Schmerz und Tod, das würde ja kein anderer wirklich ernsthaft behaupten wollen, dass das sich mit der Auferstehung erledigt hätte. Aber dass es darüber hinaus eine Hoffnung gibt, dass man wieder ins Leben zurückfindet. Mhm. Also dass man nicht im Grab, in der Enge des Grabes und in der Enge der Trauer bleibt, um das mal so zu übertragen, sondern dass man auch aus dieser Trauer wieder hindurch ins Leben kommen kann. Das ist die tiefe Symbolik, die ich glaube, dass sie mit uns in unserer Lebenswirklichkeit hochaktuell verbunden ist.
Das stimmt. Das ist ja auch Empfinden diese Hoffnung, die man da hat. Ja. Ich würde aber auch gerne über Ostern nochmal bleiben, weil ja Ostern und Pessachfest ja zusammen fällt in diesem Jahr. Und manchmal kommt mir vor, dass es zu wenig überkommt, dass Jesus doch ein Jude war. Ne? Dass das dieses Thema zu wenig, ist das nur mein persönliches Empfinden?
Dass
ja auch das Christentum aus dem Judentum entstanden ist.
Also,
ja, aber kommt das zu kurz manchmal? Laie vielleicht nehme
ich
so
wahr. Ja, ich finde das total interessant, dass Sie das so beschreiben, dass Sie das so wahrnehmen. Weil meine subjektive Sicht darauf ist, dass wir es ganz viel betonen. Wir haben über 50 Jahre jetzt jüdisch-christlichen Dialog. Das war nach dem Krieg die erste wirkliche, ein neues Aufeinanderzugehen nach dem Holocaust. Das waren die christlich-jüdischen Kontakte. Und ich bin selber in dem Ausschuss für Kirche und Judentum in Deutschland. Ich finde das eine ganz wichtige Arbeit, immer wieder den Zusammenhang.
Den Zusammenhang, ja, darum geht es mir an sich
unbedingt.
Auch.
Unbedingt. Ja, und wer mal in Jerusalem war und die Via Dolorosa gesehen hat und das jüdische Leben auch im Pessachfest, der weiß,
wie eng. Ich war vor mehreren Jahren da, ja.
Und wie fanden Sie das?
Ja, ich fand das beeindruckend. Ich muss ja wirklich sagen, also ich fand Israel insgesamt auch beeindruckend. Und ich würde auch gerne noch mal wieder fahren. Ich habe auch ganz gute Kontakte nach Israel. Und ich wünsche mir natürlich oft auch mehr Austausch zwischen Hamburg. Das ist für mich so ein Thema zwischen Hamburg und Israel, das ein bisschen mehr gemacht wird, gegenüber Berlin oder Frankfurt oder München oder Düsseldorf. Ne? Also irgendwie habe ich hier, das hängt aber, glaube ich, mit bestimmten anderen Dingen hier zusammen. Das ist hier manchmal so, doch, ich weiß es nicht, ob es wirtschaftliche Sicht ist, Hafen, gewisse Vorbehalte gibt. Nicht? Also wir brauchen ja an sich viel mehr diesen wissenschaftlichen Austausch. Aber wo wir bei den großen Religionen gerade sind und wir auch die Anschläge gehabt haben,
das war schrecklich.
In Colombo, ganz schön. Schlimm ja auch, muss man auch so
ganz
sagen.
Schlimm, ja.
Und wie schaffen wir es eben auch mit unserer dritten großen Religion, Islam, die ja auch ganz eng mit dem Christentum und Judentum verbunden ist. Nicht? Also schaffen wir da ich denke immer, was die Kirche gehabt hat mit der Reformation, müsste an sich der Islam auch haben.
Naja, wir sind ja hier in Hamburg zum Glück in der guten Situation, dass wir guten Kontakt zu den islamischen Verbänden haben. Das ist nicht immer leicht, das wissen wir alle, weil es auch die internationalen Konflikte sich ja immer über die nationale oder auch die aktuelle lokale interreligiöse Landschaft legt. Aber ich merke, dass wir schon in einer Geradlinigkeit miteinander umgehen müssen, also auch sagen können müssen, wo unsere Unterschiede sind.
Das ist richtig.
Denn im Unterschied lernt man miteinander aneinander, aber auch die Gemeinsamkeiten.
Aber die Gemeinsamkeiten, nicht?
Also, und zwar, dass wir hier gemeinsam eine Aufgabe haben, als Religionen auch für den Frieden der Stadt zu sorgen. Das ist unsere absolute Aufgabe.
Glauben Sie, dass es einen europäisch gefärbten Islam gibt? Also man sagt ja auch, die Kirchen stellen sich unterschiedlich je nach kulturellen Hintergrund auf. Gibt es da eine Chance für einen reformierten Islam?
Ja, ich glaube, dass bei vieles nehmen, also der Islam sowieso ist ja
gibt
gar nicht.
Es ja
gibt es gar nicht. Das haben Sie ja auch schon deutlich gesagt.
Ja.
Aber ich merke, dass es hier in Hamburg ein breites Spektrum gibt, auch in den muslimischen Verbänden. Und dass es eine Großteil wirklich liberaler Muslime sind, Muslima, die aus ihrer Kultur heraus in Verbindung mit unserer Kultur, manchmal ja sogar Migrantinnen und Migranten der zweiten, dritten Generation, für die ist es überhaupt gar kein riesiges Spannungsfeld mehr. Und dass sie ihre Religion mit einer tiefen inneren Überzeugung leben und überhaupt nicht in der Art der Abgrenzung, sondern sehr stark unter dem Aspekt, wie können wir Barmherzigkeit, das ist eben für Muslime besonders wichtig, die Barmherzigkeit auch ins Leben bringen, wenn man so will. Ja. Das erlebe ich bei sehr, sehr vielen in einer ganz besonderen Weise, entweder indem sie diakonisch tätig sind oder sozial tätig sind, aber auch viele sehr gebildet in ihrer Weise, den Islam zu verstehen, also durchaus auch sehr, sehr kritisch auf ihre eigene Tradition gucken können, bis hin dazu, dass es vielen enorm viel Halt gibt, das Gebet zu üben, auszuüben, sich in ihrer Glaubenspraxis auch nicht anzutasten. Es gibt ja da sehr viele Unterschiede auch sich nicht gegenseitig abzuwerten oder so. Es gibt also eine sehr, sehr gute Kultur, den Islam zu leben, des Miteinanders.
Ja. Aber das kann ich auch bestätigen aus unserer Warte heraus. Wir haben ja auch, ich glaube, 70 verschiedene Nationen, die bei uns arbeiten. Und
Ach, tatsächlich? Wir haben, genau.
Und wir sagen 70? Heute auch, Vielfalt ist Stärke. Des Unternehmens auch,
und unbedingt schafft gut, auch bei eine bestimmte, genau.
schafft eben auch, schafft auch dementsprechende Kultur.
Ja, genau. Und Sie sagen 70 Nationen und wenn zum Beispiel Religionen oder so spielen die, haben Sie das Gefühl, spielt das bei Ihren Mitarbeitenden irgendeine Rolle?
Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also jedenfalls in den Kontakten, in denen wir stehen oder so etwas, glaube ich.
Da ist die Arbeit.
Das ist die Arbeit und ich glaube auch, das spielt sich vielleicht in den 4 Jahren zum Teil ab. Wenn, sagen wir, wenn... die Fastenzeit ist, da hört man das schon mal einiges, nicht? Also, dass da einige machen, halten das trotzdem durch, also und mit ihrem Beruf und versuchen das alles miteinander zu verbinden. Dann.
Ich meine, das muss man sich mal wirklich vorstellen.
Ja, ich weiß.
Jetzt vergangenes Jahr war das im Juni.
Ja, genau, die heiße Zeit da ist.
Einmal das und dass es wirklich eine Besonderheit ist, den ganzen Tag über nichts zu trinken und nichts zu essen, nichts zu trinken vor allem.
Ja, trinken ist das, und wenn man dann auch viel reden muss dabei.
Ja, die Iftar-Empfänge, die wir ja jedes Jahr dann auch zu denen alle Religionen ja eingeladen sind,
ich weiß,
dass sie teilnehmen, auch unser Landesrabbiner, der ja immer da ist. Das sind dann schon auch besondere Momente.
Ich lese gerade von Herrn Huber über Bonhoeffer.
Das ist ja, da ist er ja
Spezialist. Ich bin ja nicht durch, also er ist die Hälfte geschafft.
Das finde ich auch
interessant. Muss ich wirklich, habe ich gelesen, glaube ich, oder gehört im Deutschlandfunk, wurde das Buch besprochen.
Ja.
Also ja.
Das heißt, Sie interessieren sich dann für Theologie auch so sozusagen vermittelt über
vermittelt, weil es für mich einfach dazugehört, glaube ich. Ich könnte das ja nicht, also das hat ja irgendwie mit seinem...
Gehört zum Leben dazu.
Zum Leben, ja, es gehört zum Leben, auch interessiert ist, klar, das hat auch was, wie man auch ein Unternehmen versucht zu führen und diese Dinge, natürlich spielt das Rolle, also Kultur spielt bei uns an sich eine große Rolle, aber es ist natürlich heute immer schwieriger bei dem Wettbewerbsdruck, die Dinge durchzuhalten. Und da kommen wir gleich mit dem Wettbewerbsdruck auch zu einem anderen Thema. Es geht jetzt ja immer um die katholischen Kirchen und die Finanzen und die Schließung der Schulen. Da war meine Frage, ich habe mich da kaum mit beschäftigt, wie sieht es überhaupt in den Schulen, die evangelische Träger haben? Das ist ja wichtig. Ich finde immer so, der Wettbewerb von unterschiedlichen Trägern ist ja wichtig und ich finde auch, es ist wichtig, dass wir Schulen haben, die auch eine klare Position haben. Und ich weiß gar nicht, wie es da aussieht.
Naja, wir haben ja die Wiechernschule.
Weil das ist eine Grundlage. Ja, ne?
Absolut.
Ich finde, Schulen sind die Grundlage und dass man da Schulen schließt, da habe ich gesagt, sollte die katholische Kirche lieber ein paar Kirchen zumachen oder wie verkaufen oder so etwas.
Also. Ja, das, also das Thema, glaube ich, warum es dann zu solchen Schulenschließungen gekommen ist, das ist ja jetzt lang und breit debattiert worden, dass die katholische Kirche einfach finanziell wirklich in einem absoluten Engpass gewesen ist. Was man
aber warum gibt es keinen Länderfinanzausgleich? Ich weiß nicht, gibt es bei der evangelischen Kirche
Seite? EKD hat das.
Hat das, ja, aber in der katholischen habe ich das gibt es das nicht, habe ich bisher gehört.
Also so hat sich das jetzt für mich auch angehört.
Nee, weil ich auch mal sage, es gibt ja so reiche Gemeinden da im Freising, in München oder Köln.
Man sollte da mal nachfragen.
Ja, da sollte man doch nachfragen, ist mal meine Frage.
Also
aber das Wichtigste für mich so,
Dass die
Träger Also, ja, genau. Dass die evangelisch, weil das doch immer so der Aufbau, ich finde immer auch, ja. Sie wissen ja auch, das treten sehr viele Menschen aus der Kirche aus und aus unterschiedlichsten Gründen, manche ja auch wegen der Steuer und was weiß ich. Aber ich finde so, das habe ich gemerkt, unsere Familie ist sehr geteilt, meine Frau ist sehr katholisch.
Wir sind eine ökumenische Familie.
Ja, genau. Aber da habe ich mich auch mit den Schulen stärker auch beschäftigt, weil ich natürlich auch herangetragen worden bin. Und da habe ich mir an sich bewusst, wie wichtig die Schulen an sich sind. Und deshalb wirklich meine Frage da, ist da die evangelische Kirche wirklich auch in den Schulen oder verschiedenen Schulen präsent genug?
Ja, ja. Also das sind im Moment zwei Träger, die wir in der evangelischen Kirche haben. Das ist das Raue Haus und das ist die evangelische Stiftung Alsterdorf. Mhm. Und beide Stiftungen müssen schon eine ganze Menge aufwenden, auch an zusätzlichen Zahlungen. Beim Rauen Haus ist es auch die Nordkirche, die richtig Geld in die Hand nehmen, damit diese Schulen trotz Schulgeld und wirklich gehalten werden können. Das heißt, die Träger haben es nicht unbedingt leicht, weil die Rückerstattung, die wir bekommen, eben von der Stadt Hamburg, die ist mit 85% angegeben, aber à la longue wirklich ankommen, tun keine 85%. Und dieses Spannungsgefüge aufzuheben, ist schon gar nicht so ganz einfach, dass es dann zu einer schwarzen Null kommt. Und es ist eben auch bei den Trägern, die verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer haben, ist es natürlich eine Verpflichtung über lange, lange Jahre hinaus. Ja. Und das ist in der Wichern-Schule so, aber in den anderen Schulen nicht, den Bugenhagen-Schulen anders. Ja. Und Sie merken schon in der Art, wie ich es beschreibe, alle freien Träger, es gibt ja noch mehr freie Träger, die Schulen haben.
Ja, ich weiß.
Sind wirklich, da ist schon eine ganze Menge Idealismus dabei.
Ja, aber da
und ich finde,
aber,
zu Recht,
ja,
ich finde,
auch der Staat auch für Wettbewerb, gleich einen Wettbewerb sorgen, nicht? Das ist auch die Aufgabe der Kommune.
Die Kommunen, in diesem Falle jetzt der Senat, der bezahlt schon einen gleichen Prozentsatz, hat auch in den letzten Monaten.
Nein, aber im Vergleich zu den staatlichen Schulen, ich spreche jetzt, müsste der gleiche Satz.
Ja, genau. Aber wie man da was rechnet und wo der Bleistift spitzer und nicht so spitz ist, da ist man halt durchaus in Verhandlung. Mhm. Und unterm Strich kommt, wenn man jetzt es mal wirklich richtig runterrechnet, eben nicht genau das an, was man hofft, das ankäme. Mhm. Und das muss man einfach sagen, dass wir als evangelische Schulen die evangelischen Schulen natürlich unterstützen, weil es in der Tat nochmal eine Alternative ist. Mhm. Und für viele Eltern wichtig, dass ein Wertekonzept
Ich kann das so nachvollziehen.
Für die Kinder,
Mein jüngster Sohn war ja in einem Internat bei den Jesuiten im Schwarzwald.
Ja.
Und ich finde, er hat sich da auch ganz schön dran gerieben oder so etwas. Aber trotzdem, ich finde immer, es ist doch wichtig, wenn man eine Position hat. Nicht? Also man muss ja nicht mit übereinstimmen, damit der Position, aber das ist eine Position. Wir brauchen für die Orientierung doch der jungen Leute, brauchen wir einfach. Die brauchen doch heute in dieser Welt eine Form von Orientierung.
Ne? Ja. Deshalb haben Sie das gemacht, dass Ihr Sohn in die... Wollte er da selber mit hin? Oder?
Nee, es gab damals... wir haben ja in Marmsdorf gewohnt. Wir haben in Marmsdorf gewohnt über über 30 Jahre. Mhm. Und dann gab es am Friedrich-Ebert-Gymnasium eine Reihe von Problemen mit Lehrern und so etwas. Also mit Krankheiten und so etwas. Und da haben wir gesagt, das hat auch keinen Zweck oder so etwas. Und dann haben wir uns eben verschiedene Internate angeschaut. Ah. Und haben immer, weil auch damals, er war 13, auch die Entscheidung überlassen. Mhm. Also wir haben auch immer gesagt, du kannst jederzeit zurückkommen oder so etwas. Mhm. Und dann hat er, ich glaube, er war in der 11. oder 12. wollte er nochmal wieder zurückkommen, hat sich die Schulen hier angesehen und dann ist er doch wieder gesagt, nee, ich bleib doch da.
Guck also, mal an.
Ja, in St. Blasien war er.
St. Blasien,
ja, klar. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir mit der Zeit liegen. Ich habe mir natürlich hier noch etwas anderes als Thema und das ist, jetzt komme ich ja aus dem Einzelhandel, das ist natürlich das Thema der Sonntagsöffnung.
Klar.
Und da frage ich mich immer, warum, weil auf der anderen Seite ist ja eine Wettbewerbsverzerrung, wenn ich online einkaufe, kann ich 24 Stunden Samstag, Sonntag ich bin vorweg ein Gegner jeglicher Sonntagsöffnung, aber die Wettbewerbsverzerrung ist heute da Und ich finde es natürlich manchmal schade, dass es so im Sommer Sonntage gibt, anstatt dass wir vielleicht sagen, wir machen die Sonntage im November, im Dezember oder nur im November, dann würde es einfach auch mehr Spaß machen. Und von der Besetzung und so etwas könnten wir auch das besser. Und wenn man zur Kirche gehen kann, man braucht ja erst um 14 Uhr die Läden öffnen, macht bis 14 bis 19 Uhr oder so etwas, wäre doch besser als diese Regelung, die wir heute haben.
Naja, da bin ich, wie Sie wahrscheinlich verstehen können, ein bisschen anderer Ansicht oder habe einfach eine andere
Ansicht. Habe ich mal gemerkt, ja. Hör mal, wenn ich darüber diskutiere und ich sage mal, was ist der Unterschied zwischen einem Weihnachtsmarkt, das ist ja auch Handel, was ist ein Unterschied zwischen einem Weihnachtsmarkt und einem Einzelhandelsgeschäft? Ich habe gesagt, wenn wir jetzt eine Eingangstür Kugeln stellen, dürfen wir das machen oder nicht mehr?
Ja, ja, nee, das ist ja, ich kann ja auch Ihre Perspektive durchaus verstehen. Wir haben, also es überrascht mich ja nicht, weil wir darüber ja in anderen Zusammenhängen schon mal geredet haben. Und Sie beschreiben es ja selber auch in dieser Ambivalenz. Also auf der einen Seite zu sagen, wir haben eine schwierige Einzelhandelssituation dann oder die Wettbewerbsverschränkung.
Also eine einfache Lösung. Der Online-Bereich muss auch geschlossen werden. Wäre für mich die einfachste Lösung, dass man auch sagt, wie heute die normalen Öffnungszeiten sind, so darf auch nur online, weil der besondere Umsatz ist, woher muss man sich im Klaren werden, am Sonntag gemacht.
Ja. Also das, was Sie, auch das ist ja nicht richtig neu, dass diese Online-Geschichte nochmal ein Extra-Thema ist, was die Innenstadt insgesamt angeht. Ihnen ja auch zu, dass das eine wirkliche Veränderung auch unseres Stadtbildes mit sich bringt. Die andere Seite, da lassen Sie mich das wenigstens kurz ansprechen, denn Sie haben es selber in gewisser Hinsicht ja auch immer als Christ mit angesprochen, dass wir ja in einer total ökonomisierten Welt inzwischen leben.
Und bedauere ich auch.
Ja, genau. Und wir eigentlich, glaube ich, alle merken, dass das Gleichgewicht nicht mehr gehalten ist.
Vor allem auch so, dass auf alles auf Effizienz ausgerichtet ist. Und das finde ich also...
Eben. Und dass gerade die Adventszeit ist ja nochmal eine besonders besondere Form von Ruhe. Oder in dieser Totalstresszeit deutlich zu sagen, nee, wir halten daran fest, dass es nicht nur Werktage gibt, sondern auch einen Sonntag, also auch einen Adventssonntag. Damit meine ich jetzt nicht nur, dass man sich mit Familie oder mit Menschen, die man gern hat, einfach mal einen Augenblick mal diese Ruhe gönnt. Das erhofft man natürlich, dass das ermöglicht wird. Aber es ist vor allem nochmal einen Gegenimpuls zu setzen gegen den ständigen Blick darauf, wie es immer mehr sein kann. Denn ich glaube, daran merken wir ein Unbehagen schon auch gesellschaftlich, dass das letztlich was total Ungesundes ist.
Wir können ja den November nehmen dann. Samstage.
Naja, dann sind wir bei Volkstrauertag, bei Totensonntag. Es ist schon so, dass ich glaube, dass es eine Flexibilität gäbe, wenn man jetzt mal unabhängig von den Adventssonntagen oder November, dass man sagt, das kann man vielleicht nochmal dran gucken, welcher Sonntag das denn jeweils ist. Aber ich finde, die Hamburger Situation ist schon auch eine besonders, ich finde, gute, auch eine, worauf sich alle noch einigen konnten. Und dass wir hier in Hamburg noch sozusagen diesen Wertekontext immer noch auch durch solche Dinge mit aufrechterhalten, finde ich etwas ausgesprochen Besonderes.
Und ja, ich weiß. Dafür, an Schäden ist es an der Berlin hat ja doppelte Anzahl an.
Ich liebe Hamburg auch wegen dieser Wertezugewandtheit an der Stelle.
Was ich auch noch mal fragen wollte, wie ist denn der Stand der Ökumene? Wie sieht das denn jetzt aus? Ich war es ja früher mit Herrn Jaschke, hat sich ja vieles geändert an der Spitze. Wie ist das?
Ja, also...
Tut mir ja leid, wenn ich solche Fragen stelle.
Nein, das finde ich total gut. Also ich meine, das liegt ja vielen auf dem Herzen, die Ökumene. Das finde ich auch was Gutes. Wir haben das hier beim Reformationstag zum Beispiel gemerkt, also 2018 wohlgemerkt, haben wir ja in Petri einen ökumenischen Gottesdienst gehalten, gemeinsam mit Monsignore Mies war ich da. Wie wie den Menschen das nahegegangen ist, gerade Ehepaaren in Konfessionsverschieden sind, so wie Sie das ja auch mit Ihrer Frau leben, dass das eine so wichtige Botschaft ist, dass auch die Leitenden, also auch die Geistlichen miteinander in einem guten Einvernehmen sind. Und ich kann das sagen, dass wir das hier in Hamburg von den persönlichen Beziehungen her immer sind. Also das ist ein ausgesprochen freundschaftliches Umgehen, auch geschwisterliches
auch
Umgehen miteinander.
Ja,
dass Hierarchie anders verstanden wird bei uns, das ist ein Teil unseres Unterschieds. Also wir haben wirklich ein anderes Kirchenbild.
Ich habe auch die andere Hierarchie, die katholische Gemeinde.
Ja, ich habe schon verstanden. Da sind wir wirklich als evangelische Kirche völlig anders aufgestellt. Also wir haben eine andere Kirchenstruktur und die macht aber jetzt für die Einzelbeziehung zu den Menschen jetzt jeweils nicht viel aus, auch nicht zu dem Erzbischof oder zu Weihbischof Eberlein. Aber Jaschke war natürlich, Hans-Jochen Jaschke, wir sind ja auch befreundet, war natürlich nochmal in einer anderen Weise auch medial präsent. Das macht ja eine Menge aus, wenn jemand dann auch in Talkshows und anderen sich auch Fragen stellt, die wirklich nicht so einfach zu beantworten sind, Stichwort Zölibat oder ähnliches. Und ich schätze das schon sehr an Hans-Jochen Jaschke, in welcher Weise er da seine Kirche vertreten hat, sehr loyal einerseits und andererseits aber auch mit durchaus eigenen kritischen Stimmen.
Ja. Fällt mir gerade ein, vielleicht von dem ehemaligen Papst, von dem Benedikt, habe ich jetzt gedacht, er macht die sexuelle Revolution der 60er Jahre für die Missbrauchsfälle verantwortlich. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Nee.
Also das muss ich wirklich sagen.
Bei aller ökumenischen Liebe ich auch nicht.
Sie können das auch nicht. Also das muss ich wirklich sagen.
Nein, es ist sicherlich... Was mir schon öfter durch den Kopf gegangen ist, ist nicht die 68er, aber was bei uns in der evangelischen Kirche ja auch unsere Sollbruchstelle war und auch bei uns viel Anlass jetzt gibt und auch schon länger gibt, da sich als Institution auch schuldhaft zu bekennen, ist die Jugendarbeit, die im Zuge der freiheitlichen Reformpädagogik, Gernot Becker und so weiter, die waren ja auch so Leuchtfiguren der 70er, 80er Jahre. Das war auch in der Jugendarbeit der evangelischen Kirche, hatte das viel Anhänger. Mit diesem furchtbaren Missverständnis, dass Freiheit gleich Grenzenlosigkeit sei.
Ja, ja.
Und das wissen wir ja, dass jetzt in so einer Gemeinde wie Ahrensburg dann eben auch zu dem Skandal wurde der evangelischen Kirche. Genau, und ich bin, um das ganz klar zu sagen, jedem dankbar gewesen, der an dieser Stelle den Mut hatte, auch die Betroffenen, die den Mut hatten, deutlich an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, was da passiert ist. Also ich finde, ihnen hat man wirklich zu verdanken, dass wir als evangelische Kirche im besten Sinne durchgeschüttelt wurden. Also wir wurden einfach auch auf unsere Schuld und auf unsere Verantwortungsübernahme hingewiesen. Und das fordern die Betroffenen und das fordern sie zu Recht.
Das ist richtig, das sehe ich auch so.
Absolut zu Recht.
Da komme ich aber zu einer anderen Frage, die, ich glaube vor 20, 25 Jahren habe ich natürlich auch überlegt, ob ich aus der Kirche vielleicht austreten sollte. Damals habe ich noch in Marmsdorf gewohnt.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich wohne 25 oder 30 Jahre, was glaube ich da. Ich hatte nie einen Besuch von einem Geistlichen. Aus dieser ganzen Zeit heraus, und da habe ich immer überlegt, ich meine, an sich bin ich ja auch der Kunde der Kirche.
Ja.
Dieses vom Kunden aus denken, ist das überhaupt in den Kirchen vorhanden. Also das.
Ja, ich glaube, vor 25 Jahren.
Nein, aber ich komme auch noch dazu, weil ich natürlich manchmal auch von meinen Kindern auch gefragt werde, was ist denn heute der Mehrwert? Warum soll ich in der Kirche bleiben?
Ja.
Oder weshalb soll ich in eine Kirche eintreten? Also das sind ja mal Fragen, wie wir ja manchmal auch Kunden verlieren, weil wir uns nicht richtig aufstellen. Und das ist ja die Frage eben auch an die Kirchen genauso.
Ich bin total dankbar, dass Sie das fragen. Also ich glaube, vor 25 Jahren ist noch sehr stark prägend gewesen, dass Kirche für sich über, also das Bild hatte, die Leute kommen zu uns. So, die wollen Amtshandlungen, sie wollen Gottesdienste, sie wollen und sie wollen den Kindergarten und so, also die wollen was von uns. Und diese Haltung mussten wir und müssen wir revidieren. Ganz stark, wie Sie das wahrscheinlich aus Ihrer Branche ganz anders formulieren würden, aber ich würde sagen, dies auf die Menschen zuzugehen und sich einzulassen darauf, wo deren, deren Fragen sind und auch wo deren Orte sind.
Ja.
Das im übertragenen und direkten Sinne.
Aber
ich finde, dass da haben wir absolut eine Aufgabe.
Aber geht jemand, ich finde so... geht jemand in die Geschäfte mal, ich sag mal, bei uns hinein, vielleicht natürlich zum Einkaufen, oder bei uns in die Zentrale, das, was weiß ich, wir haben ja nun auch so und so viel auszubilden.
Also, dass man einfach
habe ich noch nie eine Anfrage von der katholischen oder evangelischen Kirche gehabt.
Okay.
Also umgedreht gibt es ja mal den Messe, hätte ich schon fast gesagt, aber Michel gibt es ja auch mal dann.
Aber das ist interessant.
Aber ich glaube, es wäre vielleicht wichtiger, mal ab und zu mal in die Betriebe zu gehen vielleicht.
Na, wir haben ja den kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, das gibt es.
Aber ich habe noch keine Anfrage gehabt.
Oder? Ja, okay, dann werde ich das nochmal sofort weiterleiten.
So soll das aber nicht sein, es muss
ja so. Nein, aber was ich auch merke, dass ich das lerne und auch von zum Beispiel Azubis lerne, für die machen wir so einen Gottesdienst, wenn sie anfangen mit ihrer Lehre.
Ja, ich weiß, genau.
Wie dankbar die sind.
Ja,
also
gar
nicht,
müssen
gar
nicht
religiös.
Ich glaube, dass auch die Offenheit der jungen Leute, weil sie auch Orientierung brauchen. Also die Chancen für die Kirchen sind also nach meiner Meinung sehr groß.
Ja, ich
und sie nehmen
auch sie
nicht wahr. Das ist so für mich so ein bisschen. Ja.
Ich höre das auch als Kritik öfter und finde das auch richtig, dass man diese Kritik so formuliert. Ich glaube, wir versuchen schon sehr viel, aber dass es nicht immer ankommt, das
registriere ich natürlich. Ja, ich wollte sagen, man muss sich ja mit seinen Kunden dann wirklich aus dieser Sichtweise beschäftigen.
Oder die Performance.
Wo sind die Menschen?
Ja.
Wo kann ich sie abholen oder so etwas? Ich glaube, das ist doch etwas ganz Wichtiges.
Ja, und wir merken zum Beispiel bei diesen Azubi-Gottesdiensten manchmal auch, wie man den Kontakt hätte verbessern können oder was eigentlich die Leute wirklich bewegt. Denn du musst ja irgendwann an Bord der Gedanken der anderen kommen, wenn man verstehen will, wo die Reise hingeht. Und das gerade wir mit auch mit den jüngeren Menschen nochmal in einen eigenen Kontakt eintreten,
Dialog
öffnen, der nicht davon ausgeht, dass es eine Konfertzeit und eine Konfertteamzeit und was es alles an Jugendarbeit oder Pfadfinder gibt, sondern dass es nochmal eine andere Ebene gibt.
Ja.
Und ich glaube, dass wirklich ich bin so von Herzen dankbar, wenn die Leute in unserer Kirche bleiben, auch wenn sie jetzt erstmal nicht direkt einen Mehrwert sehen. Also weil sie vielleicht in einer Phase sind, weil man aufbauen muss, Familie, Beruf und so weiter. Da geht man ja nicht dauernd in die Kirche oder was.
Rush-Hour des Lebens, würde man sagen.
So Rush-Hour des Lebens. Und da ist ja manchmal nicht so viel Zeit anzuhalten. Das ist einfach so. Aber dass man quasi mit der Steuer, Kirchensteuer, bei uns eben alles Mögliche mitfinanziert.
Klar, das ist ja oft, sage ich auch mal, der Mehrwert.
Wenn man
wer macht es sonst? Das ist meine Antwort auch meinen Kindern manchmal auch gegenüber.
Ja, wer macht es sonst? Ja. Tatsächlich.
Aber ist da nicht auch eine gewisse Gefahr drin, dass, sagen wir mal, Sekten und Freikirchen und die diese, wie heißt es, Evangelikalen, dass die in diese da hineingehen? Ich habe mich gewundert. Ich hatte schon längere Zeit hatte ich mit einer Muslimin gesprochen und habe erst gedacht, das wäre eine ganz normale Kirche. Nee, das war ich weiß nicht, welche das war oder so etwas, aber da habe ich eben gemerkt, dass die natürlich da hineinstoßen. Vor allen Dingen, glaube ich, auch in Ostdeutschland habe ich auch gehört, dass sie da stärker werden.
Ja, das ist das sind evangelikale oder auch freikirchliche Gruppen. Die sind erstmal für sich genommen auch ganz in Ordnung. Also die haben halt eine sehr eigene Art der Verkündigung, sind sehr missionarisch unterwegs, sagen das auch, sind in ihrer gesamten Art von ja, ich nenne das ja jetzt immer etwas neudeutsch Performance oder in ihrer Art, sich darzustellen, sehr niedrigschwellig.
Ja, und diese Orientierung, sie schaffen, glaube ich, auch so.
Ja, das heißt, und sind, also starke, ja, weil es klare Linien gibt.
Ja, genau.
Und uns Evangelischen wirft man ja öfter vor, wir würden so lange diskutieren, bis das Thema schon längst vorbei ist. Da ist ja auch durchaus manchmal was dran. Also Sie kennen mich, ich bin da ja deutlich strukturiert. Ich will dann auch, dass man zu einer Antwort und zu einer Entscheidung dann irgendwann kommt. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, ob ich sage, wir müssen über eine Sache reden lernen, als die Sache ist so zu sehen. Das ist einfach ein Unterschied. Und dass wir eher dazu neigen zu sagen, wir haben viele Positionen und wir sind in einer pluralen Welt, müssen wir in der Lage sein, den Dialog der Unterschiedlichen zusammenzuhalten.
Ja, aber das ist schwierig, ist die Hauptaufgabe. Sehen Sie. Da kommen wir ins nächste Thema der Parteien. Da wollen wir jetzt keine Politik für einzelne Parteien, aber die ja genau die gleiche Schwierigkeit heute in der Demokratie ist.
Nicht? Wenn man es mal guckt, auch innerhalb der Parteien.
Ja,
innerhalb der Parteien herauszufinden, wer in diesem demokratischen Diskurs verbleibt und wer es nicht mehr will.
Ja, und vor allen Dingen, dass die Volksparteien doch so ein bisschen zerbröseln. Und da komme ich ja natürlich auch, weil es für mich so wichtig ist, die Europawahl.
Unbedingt.
Und das ich finde, wir haben über 70 Jahre Frieden, finde ich auch. Und und Deutschland ist, für Deutschland ist das so wichtig. Und deshalb wäre für mich natürlich auch wichtig, dass Sie auch da
sind. Machen wir. Ja. Wir haben bereits einen Aufruf der Bischöfe gestartet.
Wir machen das auch. Wir werden das
super
auch machen.
Ja, weil das jetzt so eine hohe Spannung in Europa gibt und die Nationalismen sich so verstärken. Und da will ich jetzt gar nicht gucken, was mit dem Brexit losgeht, aber es ist so ein Symptom dafür, wie was für Spaltungskräfte wirklich wirksam geworden sind. Das hätte ich mir nie vorstellen können, als eine, die 1961 geboren ist. Ja, also wir sind mit Frieden aufgewachsen und dafür ist Europa eine Garantin gewesen. Ja. Und ich bin da völlig Ihrer Meinung. Ja. Stehen wir seit
und kein Land profitiert so stark von Europa wie Deutschland. Nicht? Also deshalb ist es so wichtig, ja auch zur Wahl zu gehen. Dann, also,
und wir sind nur als Europa stark, auch als Deutschland.
Sehen, die Welt stellt sich neu auf. Und, und wir können nur den Weg mit Europa zusammen, einen unabhängigen Weg gehen.
Da sind wir uns absolut einig. Ja. Zwei Europäer.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendetwas vergessen habe. Doch, was macht das Laufen, weil wir zusammen mal einen Zusammenmarathon gelaufen
das
sind?
Das stimmt. Ja, das war wunderbar, dass wir den gelaufen sind. Also ich laufe jeden Morgen, sofern es geht von den Terminen her. Ja, also wenn es zu frühe Termine sind, dann schaffe ich es nicht, weil ich ja morgens laufe.
Ja, ich auch. Ich laufe auch morgens. Also aber ich habe im Moment ein bisschen Probleme mit meinem Knie.
Ja, das ist... im Moment geht es bei mir alles noch ganz gut. Aber man merkt schon, man muss gut aufpassen, gut wärmen, stretchen und so weiter und so weiter, was immer so mühsam ist. Aber ich glaube, das geht Ihnen ja genauso, dass man bei dieser Beanspruchung und
die Bewegung, Verarbeitung.
Ich werde verrückt ohne Sport.
Ja, genau. Ja,
also das soll man ja keinem gönnen. Ja. Und das weiß ich ja, dass es Ihnen, also dass man die Anspannung des Alltags eben durchlaufen, ist ja auch eine Meditation.
Ja, ist richtig.
So haben Sie das ja auch mal beschrieben, ne? Dass man in die Ruhe kommt. Wir kommen jetzt auch in die Ruhe.
Wir kommen jetzt in die Ruhe, ja, genau.
Gerne bei...
Hat Spaß gemacht, muss
ich
sagen.
Ja, fand ich auch. Wir machen das bei irgendeinem nächsten Theater dann weiter.
Ja, genau.
Vielen Dank, Herr Wölke. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.